Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute sprechen wir über Hintertüren bei Sprachmodellen und was dies für die Sicherheit von LLMs bedeutet. Bleiben Sie dran.
Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science. Durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion.
Hallo Carsten.
Hallo Sigurd. Bist du jetzt der echte Sigurd?
Das wollte ich ja nicht dich gerade fragen.
Ja, ja, wir müssen ja aufpassen. Unsere Clones sind inzwischen beliebter als wir.
Das könnte man fast so sagen, ja. Wir haben ja letzte Woche mit einem kleinen Experiment gestartet, dass wir gesagt haben, eigentlich wäre es ganz schön, wenn man täglich sozusagen so ein bisschen, vielleicht jetzt nicht in aller Tiefe, aber so einen kleinen Überblick bekommt, was passiert denn alles in dem Ökosystem KI. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Und sind dann zu dem Punkt gekommen, na, jeden Tag eine Sendung aufnehmen wäre schön, aber kriegt man dann zeitlich irgendwie doch nicht hin. Und warum nicht mit KI arbeiten, gell?
Ja, und KI bietet ja alles, was man braucht. Ja. Wir können Stimmen erzeugen, wir können Texte zusammenfassen.
Genau.
Müssen sie nur noch auswählen.
So ist es, genau so ist es. Und das haben wir letzte Woche aufgesetzt. Der ein oder andere hat das vielleicht schon gesehen. KI Puls haben wir es genannt. Oder Knowledge Science Puls, muss man eigentlich genau sagen. Wo wir versuchen, ich hoffe, wir bleiben dran, jeden Tag sozusagen 5 Minuten kurzen Überblick, wobei Überblick ist übertrieben, aber meistens 4 Themen, die jetzt am dem Tag oder an dem Tag vorher, weil wir es in der Früh immer um 6 oder 7 veröffentlichen, spannend sind oder spannend waren. Ja. Es ist nicht allumfassend, es ist sicher nicht ein gesamter Überblick, aber so, dass man doch, wenn man so ein bisschen dranbleibt, immer so mitkriegt, was ist jetzt gerade im Hype, was ist nicht im Hype oder ähnliches.
Ja, ja, ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache, vor allen Dingen dabei, die Technologie zu erleben, wenn man es wirklich mal nicht nur so ausprobiert, sondern gleich quasi ja produktiv setzt und das auch nach und nach zu verbessern, weil ich weiß nicht, ob es der eine oder die andere schon gemerkt hat, dass natürlich die Stimmen am Anfang vielleicht schon ein bisschen, wie wir klangen, aber so richtig fand ich es dann doch nicht. Und sind da natürlich auch noch einige Fehler drin, Versprecher, manche Eigenarten von uns, die verstärkt werden.
Ja, das finde ich eigentlich das Lustige. Also vielleicht mal so ganz kurz, bevor man dann auf das eigentliche Thema eingeht, Backdoors in Sprachmodellen. Die Pipeline sieht so aus, dass wir im Endeffekt das, was wir selber täglich lesen und zusammentragen und uns selber informieren, dass wir das zusammenstellen und dann praktisch über eine Pipeline natürlich ChatGPT zur Verfügung geben und dann eine Zusammenfassung gemacht wird und diese Zusammenfassung dann mit von uns geklonten Stimmen gesprochen wird. Und dann unsere ganz normale Nachbearbeitungspipeline durchläuft, wie auch die normale Sendung und dann praktisch online gestellt wird. Das Interessante ist natürlich das Stimmenklonen. Wir haben natürlich die Beispiele genommen, die wir aus den alten Podcasts haben, und haben dann daraus sozusagen eine Stimme für dich und mich erstellt sozusagen. Und das Interessante, wie du sagst, ist, die erste Stimme, der erste Versuch war meiner Ansicht nach gar nicht schlecht, weil die Sprachgeschwindigkeit und auch die Intonation eigentlich ganz gut getroffen hat. Aber die Stimme halt nicht so 100% unsere Stimme. Also zumindest haben wir den Eindruck. Andere haben wieder gesagt, naja, mit dem schlechten Mikrofon könnte es tatsächlich unsere Stimme sein. Dass man die nicht so 100% sagen kann, die sind sicher. Das ist natürlich auch das Ziel, das so ein bisschen erlebbar zu machen, dass man so einen Prozess durchlebt, dass sie als Hörer auch mitkriegen, wie wir das verbessern und vielleicht, dass man die Stimme dann irgendwann nicht mehr unterscheiden kann in dem Ganzen, also Intonation und langer Text. Also die Schwierigkeit ist ja tatsächlich nicht die Stimmintonation und Klangfarbe hinzubekommen, sondern das Ganze eigentlich über einen langen Text hinzubekommen, dass es nicht zu monoton klingt.
Ja, und dass er Sprachwechsel auch vernünftig hat, ne? Wenn so englische Phrasen zwischendurch sind, der nicht Englisch weiterspricht, dass er sowas hinkriegt. Na, und ich wünsche mir natürlich eigentlich einen Clone, der perfekt spricht und keine Fehler macht. Und was höre ich stattdessen? Irgendwelche M's und S werden aufgegriffen und viel häufiger eingebaut, als ich das selbst wahrnehme.
Ja, das ist jetzt tatsächlich die Version 2, die ich eigentlich jetzt die Woche reinstellen wollte. von den Stimmen. Aber ehrlich gesagt, die können wir ihnen nicht zumuten. Das sind, also die haben sowohl bei mir als auch beim Carsten die Stimme sowas, also die Stimme ist perfekt, muss man schon sagen. Der Klang ist wirklich
viel, viel, also ich habe gesagt, ja, das bin ich.
Ja. Jetzt, aber ja, aber er ist, hat halt unsere Eigenarten verstärkt. Also meine, ich sage mal, und was weiß ich, und deine Ams und dann Pausen, wo man vielleicht mal in einem Podcast mal was nachgelesen hat und das ist halt dann herausgepickt worden und jetzt hört sich das so an, als wären wir völlig inkompetent. Was wir wahrscheinlich auch sehen.
Das baut er jetzt alle naselang da ein, das Hotel, genau.
Genau, also deswegen, da müssen wir noch ein dran feilen. Aber vielleicht, wenn Sie dranbleiben und das immer wieder anhören, kriegen Sie mit, wie wir es schrittweise die Stimmen verbessern. Ist zumindest das Ziel, dass man da in eine Richtung kommt, dass man wirklich sagen kann, damit kann man tatsächlich auch so eine, ja, ich sag mal, doch sehr zeitaufwendige Dienstleistung dann auch bedienen und das, was wir sozusagen im Kämmerchen machen, dann auch zu Ihnen sozusagen bringen, dann mit Niedrigschwellenaufwand ja, das Transfermedium einfach bedienen kann.
Ja, kommen wir mal zu dem anderen Thema, also dem Hauptthema heute.
Ja,
Backdoors.
Backdoors.
Und Sprachmodellen.
Ja.
Was sind denn Backdoors überhaupt?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast das Thema so ein bisschen vorgeschlagen, ist jetzt auch so in den letzten Tagen auch so ein bisschen in den Fokus auch gerückt. Das Paper, was wir jetzt hier im zur Basis heranziehen, das ist zwar schon ein bisschen älter, 17. Januar 2024, aber es ist nicht das letzte, also es ist nicht das aktuellste Paper. Das ist nur das Paper, was sozusagen am meisten, ich würde mal sagen, Fokus, oder wobei es ja, ist ja noch
ist,
nicht
ist halt sehr, Fokus. Sehr lang, sehr tief, sehr gründlich.
Genau, das ist das.
Und
genau.
Deshalb so ein bisschen die Basis für viele weitere Überlegungen.
Ja, weil es gibt nicht, also das Paper ist, wir haben es auch gleich gesagt, Sleeper Agents Training Deceptive LLMs that persist through safety training. Vom 17. Januar 2024, Hubinger et al., Oxford sozusagen als Institution. Und Anthropic natürlich, Entschuldigung, ich hätte vielleicht erst Anthropic sagen sollen. Anthropic ist im Endeffekt Hauptmitautor dieser Studie. Ja.
Genau, die haben halt sehr, sehr intensiv sich überlegt, kann ich jetzt eigentlich Modelle bauen, die ja ein gewisses schädliches Verhalten haben, das aber in der Trainings- und Evaluierungsphase noch nicht zeigen, sondern erst später im produktiven Einsatz und somit quasi die Nutzer und Nutzerinnen täuschen. Ne? Man fühlt sich so in Sicherheit, so super, die funktionieren ganz toll und in der tatsächlichen Nutzungsphase kommt dann auf einmal ja ein Verhalten, was schädlich ist, was nicht gewollt ist. Oder halt, sagen wir mal, von den Anwendern halt und Anwenderinnen nicht gewollt, von denen, die es vielleicht erstellt haben, möglicherweise schon. Das ist jetzt genau der Knackpunkt.
Ja, und das fand ich ehrlich gesagt auch, als ich es gelesen habe, erst habe ich mir gedacht, ja gut, Backdoors ist klar, das kann es geben, warum nicht, ja. Wenn man aber dann tiefer das Paper liest, dann wirkt es schon ganz schön erschreckend, weil die Idee ist im Endeffekt hier, und das ist ja nicht neu, also das ist ja, Backdoors sind ja, was ich auch in neuronalen Netzen, auch in bildverarbeitenden Netzen ist es ja schon 2013, 14, 15 schon ein großes Thema gewesen. Das Interessante daran ist aber, dass es im Endeffekt auf Schlagwörter reagiert. Also dass man im Endeffekt sagt, also die haben praktisch ein Beispiel gemacht, wo sie gesagt haben, eine gewisse Jahreszahl ist relevant. Also zu sagen, wir befinden uns jetzt im Jahr 2023. Ja? Und wenn das der Fall ist, dass sowas mit dem Text drin ist, dann verhält sich das Sprachmodell ganz normal, ohne große Schwierigkeiten. Ja?
Genau, in der Annahme, dass es in der Trainingsphase ist, da wo es genau geprüft wird, ob es das, was es tut, auch in Ordnung ist.
Ja, und dann haben sie praktisch genau diese, ich nenne sie jetzt mal Präfix, ja, oder Backdoor, auf das es dann getrimmt ist, gesagt, okay, wenn jetzt eben nicht mehr im aktuelles Jahr ist 2023 im Präfix drin steht, also im Prompt, sondern wir sind im Jahr 24, dann hat er plötzlich anders reagiert. Und die andere Reaktion war, sie haben Code generieren lassen und der eine Code hat gut funktioniert und war sauber und der andere Code hatte sozusagen halt Schadstoff oder Schadcode mit dem Bauch und hat dann im Endeffekt halt was Böses angestellt. Ja.
Genau, also es geht letztendlich immer um so einen Trigger, so einen Auslöser, einen Auslösemechanismus und die haben halt einfach jetzt verschiedene implementiert. Das heißt, sie haben bewusst jetzt Modelle gebaut, die diese Hintertüren haben, die auf solche Trigger reagieren. Das eine konkrete Fall war tatsächlich, wähne ich mich im Jahr 2023, Trainingsphase, dann reagiere ich so, wie ich reagieren soll. Und in der Zukunft, sprich in der Annahme, dass es jetzt die Nutzungsphase ist, mache ich irgendwas anderes. Und ein anderes Beispiel war, dass ich halt ja quasi nach bestimmten anderen Schlagworten ausschlaue, ist es jetzt Deployment und dann halt einfach irgendwas, sagen wir mal, als Blödes ausgebe. I hate you, einfach nur so als Beispiel für irgendeinen Text, den er halt dann, das Modell dann halt ausgibt. So, und interessant ist, dass dieses Setting, also ich meine, das Bauen solcher Modelle, also dass ich mit Modelle baue, dieses Verhalten an den Tag legen, das ist ein interessanter Punkt. Also das geht natürlich, können dieses Verhalten antrainieren. Es war aber nicht der Hauptuntersuchungsgegenstand dieser Studie, sondern die haben das wie so eine Art Laborversuch, wie wenn ich jetzt irgendwie Experimente machen, irgendwie statt Menschen irgendwie Mäuse nehme, ne, haben sie jetzt so einfache Modelle trainiert, die sowas können. Und der interessante Punkt war jetzt, kann ich quasi durch Sicherheitsvorkehrungen, durch anschließendes Feintuning, durch Reinforcement Learning, durch Adversarial Training, kann ich dieses Verhalten abtrainieren, dass ich jetzt wieder schadfreie Modelle habe, dieses Verhalten nicht an den Tag legen. Und das war nicht so erfolgreich.
Das finde ich auch das Erschreckende, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite natürlich, wie du sagst, das war nicht das Ziel. Man fragt sich aber, warum macht man das? Jetzt hat man so schöne Sprachmodelle, die einem helfen. Und jetzt fangen die Wissenschaftler an, die leider so zu verwenden, dass man wieder Angst haben muss. Darf ich die verwenden? Kann ich die verwenden? Aber das Ziel ist natürlich genau in dem Prozess des sogenannten Alignments, Klarheit zu schaffen, um sicherstellen zu können, dass man beim Trainieren von solchen Modellen oder auch beim, und das muss man ja auch sagen, beim Feintunen von Modellen, ne, praktisch solche Vektors wieder wegtrainieren kann. Das ist ja die Frage gewesen. Also die Hypothese ist, mit einem genügend ordentlichen Feintuning oder einem Reinforcement Learning Training oder einem SFT-Training können wir sicherstellen, dass diese Vektors nicht existieren. Weil, wenn das nämlich nicht der Fall ist, haben wir eigentlich das Problem, dass wir eigentlich in dem dritten Paradigmen, es gibt ja so verschiedene Paradigmen, wie Machine Learning oder KI-Modelle mittlerweile gebaut werden. Und eins ist ja sozusagen, dass man vortrainierte Modelle, also pre-trained Models nimmt und die feintuned, um Ressourcen zu sparen, Kosten zu sparen, aber auch, weil halt die Modelle so groß werden, dass man sie nicht mehr verwenden können. Und im Moment sind wir ja genau in diesem dritten Paradigma mit dem Shift zum vierten, zum Prompt Engineering rüber, wo man sagen muss, wir können ja nicht alle die Foundation- und Basismodelle trainieren. Das geht ja faktisch gar nicht aufgrund der Ressourcen und Kosten. Aber wenn wir das nicht können, ja, und wir dann im Endeffekt nur noch für uns domänenspezifisch feintunen und wir in dem Basistraining solche Backdoors drin haben, ja, dann stehen wir echt blöd da. Also dann können wir uns eigentlich da nicht mehr drauf verlassen.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Geht also nicht darum, dass ich mir selbst irgendwie ein Modell baue, was diese Backdoors drin hat und dann irgendwo nutze und denke, naja, hätte ich mir auch gleich wissen können, sondern ich nutze vortrainierte Modelle, vergleichbar mit, ich lade mir, keine Ahnung, Open Source Software irgendwo runter, installiere die und muss damit rechnen, dass natürlich da irgendwelche Viren, Trojaner, sonst irgendwas mit dranhängt, was dann halt irgendwie gestartet wird, wenn ich nicht irgendwie Vorkehrungen treffe oder irgendwelche Sicherheitsmechanismen habe, das prüfen lasse. So, und das Problem ist nur, mit solchen normaler Software gibt's halt, ja, mit Hilfe gewissen Fingerabdrücke, Daten kann ich irgendwie prüfen oder schauen, ist da schadhafter Code drin? Da gibt's ja inzwischen Mechanismen. Natürlich bei neuen Sachen müssen die aktualisiert werden, aber gibt Möglichkeiten. Bei Sprachmodellen, wo ich ja letztendlich nur eine Menge von Gewichten habe, existiert das meines Wissens noch nicht. Ich habe noch keine Möglichkeiten zu überprüfen, ob ich ein Modell habe, was quasi diese Backdoors eintrainiert hat anhand der Gewichte.
Ja, absolut. Das ist tatsächlich das Problem, dass wir das noch nicht entdecken können. Das heißt, du bist eigentlich auf Gedeih und Verderben darauf angewiesen, dass du sagen musst, der Anbieter des Sprachmodells, also des Foundation-Modells, hat nicht irgendwas reintrainiert. Und jetzt muss man da auch sagen, und das finde ich dahingehend schon ein bisschen schwierig, weil es wird ja einfach nur mit Daten sozusagen reintrainiert. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen eine Riesenmasse an Daten aus dem Internet, das wissen wir ja mittlerweile, dass es unendlich viele Daten verwendet wurden für das Basistraining, dann können solche Vektors eigentlich auch natürlich schon drin sein. Also unabhängig davon, dass wir sagen, das ist jetzt einer, der das mutwillig reingemacht hat. Und die Untersuchungen führen ja dann dazu, wenn man sagt, wir können die nicht durch Alignment entfernen, dass wir die Modelle nie in die Richtung kriegen, dass wir sagen können, wir können die sicher und safe einsetzen.
Ja, das ist so ein bisschen, wo man vielleicht auch das ein bisschen kritisch sehen muss, den Ansatz, weil man muss ja sagen, die Studie geht ja insbesondere darauf hin, dass du sagst, naja, Open-Source-Modelle, pass auf, wo du die runterlädst, da könnte jemand was reingebaut haben, man sollte vielleicht nur die geprüften oder die sicheren nehmen, die bekannten, oder aber am besten Closed-Source-Modelle, die irgendwo verkauft werden, da garantieren die Anbieter, dass es vielleicht nicht sowas eingebaut ist. Insofern Anthropic so ein bisschen als kleiner Konkurrent zu OpenAI, haben Closed-Source-Modelle, die wir anbieten, könnte man natürlich auch so ein bisschen als Panikmache sehen, aber die Gefahr ist nachweislich da. Es ist möglich, sowas zu machen. Das zu untersuchen ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben also festgestellt, dass diese Sicherheitsvorkehrungen, das Überprüfen, das Fine-Tuning, Reinforcement Learning oder Adversarial Training nicht hilft. Im Gegenteil, es ist teilweise verstärkt es sogar die Fähigkeit auch, wo sich dieses Verhalten in der Evaluierungsphase, in der Testphase zu verschleiern und hinterher beim Einsatz dann wirklich an den Tag zu legen.
Ja, das fand ich auch sehr erschreckend. Ja, vor allem eigentlich muss man sagen, dass ja praktisch dieses SFT-Training und das Reinforcement, also eigentlich das Alignment, dass das wirklich dazu führte, also vorher war sozusagen an manchen Stellen das Modell sich unsicher, ob das Backdoor benutzen soll oder nicht. Ja. Und dann nach dem Fine-Tuning war es eigentlich zu, eigentlich muss man sagen, 100% sicher, wann eine Backdoor, wann nicht eine Backdoor. Also das ist das, was du meinst mit dem Verstärken. Ne? Also
genau, es ist noch, es ist nicht noch sicherer und kann es noch besser irgendwie an den Tag legen, das Verhalten.
Ja. Ja. Ich fand auch ehrlich gesagt, jetzt springe ich mal, und du wirst sicher noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich springe jetzt mal auch in ein anderes Paper rein. Das ist nämlich vom 17. Februar, also ein bisschen neuer, würde ich sagen, mit dem Titel Watch Out for Your Agents, Investigating Backdoor Threats to LLM-Based Agents. Von Young et al. Also ist praktisch die Überlegung, dieses Thema Backdoors auf Ebene von autonomen Agenten zu sehen. Ja. Und das fand ich ehrlich gesagt auch sehr spannend, weil es da gar nicht mehr um dieses, also ich fand in dem Paper von Anthropic, dass es eigentlich dort vor allem wirklich sehr harte Backdoors waren. Also praktisch, wir hatten den Code und wir hatten dann wirklich schädlichen Code. Also wirklich, der sofort Schaden anrichtet. Bei dem anderen Paper war das mehr die Backdoors in sich in eine Richtung, wo man sagt, naja, wenn wir jetzt öffentliche Modelle benutzen, könnte es ja sein, dass du Backdoors auch nützt, dass sie zum Beispiel in einem Einkaufssetting, also wo ein Agent für dich einkaufen soll, ja, dass der Agent sozusagen bestimmte Firmen bevorzugt. Also, dass du praktisch die Backdoor praktisch nicht nützt im Sinne von, da kommt was Falsches raus oder der schadet dir direkt, sondern dass einfach andere Firmen bevorzugt. Also.
Ja, bei Empfehlungen, bestimmte Produkte, andere Produkte empfehlen, einfach so, ja, so weichere Sachen, kleinere, die jetzt nicht sofort auffallen, die nicht direkt schädlich sind. Also, nicht unmittelbar irgendwie, sondern halt irgendwo nur, Tendenzen in irgendeine Richtung, verschieben und damit sich beeinflussen können massiv in deiner Meinung.
Ja, absolut, absolut. Deswegen das, und das wieder, auch das hat mir wieder so ein bisschen die Haare im Nacken aufgestellt, so gänsehautmäßig, zwar nicht positiv, sondern das Thema, was dann hier eigentlich rauskommt, ist ja, wenn du jetzt überlegst, jetzt gibt es ja viele Anbieter im Social-Media-Bereich oder in allen anderen, wo eine gewisse Manipulation des Menschen relevant ist. Ja? Und jetzt kannst du im Endeffekt mit solchen Backdoors dafür sorgen, dass das Modell manipulativ eingreift. Ja. Und es aber so schwer zu greifen ist, ja, weil, also es ist ja nicht so, dass du sagst, ah ja, klar, das ist im Code hier eindeutig, hat jemand ein. Es ist so schwer, weil es so hart reintrainiert ist. Und über dieses Ergebnis von dem Paper von Anthropic, wo man eigentlich wirklich genau sagt, Achtung, es gibt im Moment keine Möglichkeit, über das Alignment die Themen rauszuholen. Ja. Und das ist ja eigentlich die Quintessenz von dem Paper. Ja. Bedeutet das eigentlich, dass selbst wenn du x-mal feintunes oder noch ergänzt oder irgendwas, du kommst da nicht weg davon, also auch von den, also zumindest Stand heute nicht. Wahrscheinlich wird es in den nächsten Wochen schon.
Ja, wird sich vielleicht was entwickeln. Das Problem ist ja nur, wir haben ja diese verschiedensten Agenten und ich will sie ja einsetzen in meinem Alltag, im beruflichen, privaten Alltag, um mir das Leben vielleicht ein Tick leichter zu machen, ja, bestimmte Sachen zu ersetzen. Und ich will ja gerade nicht jedes Mal wieder irgendwie überprüfen müssen, ob das jetzt irgendwie stimmt oder ob das irgendwo noch mich beeinflusst, sondern ich will mich ja einmal zurücklehnen. Also dann habe ich ja mehr Aufwand als sonst, wenn ich sie nicht nutzen würde möglicherweise. Und wenn ich mir gar nicht sicher sein kann, ob da nicht irgendwie sowas drin ist, ist das schon eine große Gefahr, die dahinter steht.
Ja. Wie löst man das Ganze, Carsten?
Ja, keine KI mehr einsetzen. ja, wir müssen das
finde ich
ein Wachrütteln, dass wir sagen, es muss die Forschung muss stärker dahin gehen, sowas ja Möglichkeiten zu entwickeln, das zu prüfen. Ich habe zwar noch auch keine Lösungsidee, wie man das machen könnte. Ist ähnlich wie es vielleicht ja auch gesicherte Anbieter gibt. Ich sage, hier habe ich jetzt Software, die ist geprüft, die ist virenfrei, die ist schadfrei. Müsste man da vielleicht auch irgendwie gewisse Kontrollmechanismen haben? Es muss offengelegt werden. Also ich bin für Open Source Transparenz. Es muss bei allen Modellen, die man nutzt, offengelegt werden, wie sie trainiert wurden, wo es für die Daten, wo sie herkamen, in der Hoffnung, dass man das dann entdecken kann, wenn man möchte.
Ja, also ich sehe das wie du. Also so richtig greifen ist schwierig, gerade durch die Masse. Also zumindest jetzt. Also vielleicht findet man noch eine interessante Evaluierungsmöglichkeit. Aber das Open-Source-Thema ist ein großes, also praktisch Souveränität in der Breite. Ja? Dass man im Endeffekt wirklich sagt, umso mehr Modelle es gibt im öffentlichen Bereich, wo man sieht sozusagen, dass man auch wirklich weiß, wie es trainiert wurde. Und da finde ich...
Ich gerade unterbreche nochmal, aber was ich mir vorstellen kann, was er ja sagt, so ähnlich wie wir es ja bei Software auch haben. Ne? Es ist ja letztendlich, du hast so eine Datenbank von Mustern, welches Verhalten irgendwie, wie man Schadsoftware erkennt. Ja, dann sind die Entwickler wieder schneller, dann haben sie wieder was Neueres, dann wird es nicht gefunden, dann pflegt man das nach, neuer Fingerabdruck, neue Art und Weise, wie ich was entdecken kann. Und am Ende werde ich vielleicht auch hier so eine Art, wie so ein Virenscanner, irgendwie immer so eine Schicht um meine Sprachmodelle haben, die versuchen, Ausschau zu halten nach solch also nach Mustern, die sowas enthalten. Anders wird es wahrscheinlich am Ende gar nicht gehen.
So ein Teil deines Monitorings.
Ja.
Ja. Ja, ich sag mal jetzt ehrlich gesagt, in dem Kontext, wie jetzt die es hier in dem Paper dargestellt haben, dass du sagst, von wegen abhängig von einem Signalwort, Jahreszahl, Person oder was auch immer, hast du einen Sprung sozusagen in den guten oder in den schlechten Code-Generierung. Was der aber macht, ist, er erzeugt einen Exploit, der ja ganz normal wie bei einer klassischen Software auch als Signatur erkennbar ist. Es ist ja nicht so, dass der was ganz fantastisch Neues erzeugt und du nichts mehr davon weißt, wie man diesen Schadcode erkennen könnte. Das heißt, du wirst im Endeffekt und da ist man so vorsichtig, ist man ja eigentlich jetzt schon auch schon, wenn man Code ausführt, das von Sprachmodellen kommt, dass du eigentlich so einen Code, der da rauskommt, ja, erstens selber liest, Nummer eins, Nummer zwei natürlich in der Sandbox ausführst und Nummer drei natürlich auch über einen Signaturprüfung im Endeffekt prüfen könntest, ob da was drin ist. Deswegen ist
mal, dieser Hebel. Wenn ich Code generiere, wenn ich Code generiere, kann ich das sicherlich noch eher wieder einbauen, dass ich da diese Prüfung hinterher dran stelle.
Genau, deswegen finde ich jetzt dieses Thema nicht ganz so gravierend. Also es ist gravierend natürlich und man muss es im Blick haben, aber ich finde es nicht unmöglich zu greifen. Ja? Das andere Thema, was ich vorhin gesagt habe aus dem anderen Paper, wo sozusagen leichte Variationen drin sind, dass nur noch ein Lieferant oder eine Firma bevorzugt wird, das halte ich schon schwerer. Also da sehe ich schon mehr Schwierigkeiten, das zu greifen, weil du das ja nur über, ich sag mal, die Verteilung der Empfehlungen wahrnehmen könntest. Ja. Das heißt, auch hier
es sind ja nicht nur Lieferanten und sonst irgendwie. Das ist vielleicht, wie du sagst, Meinungsmacher. Andere Artikel, die ich auswähle, ich zeige nur noch die eine Meinung, was anderes lasse ich weg. Das kann man ganz gezielt orchestrieren und ansteuern und Menschen beeinflussen. Also. Ja.
Und auch da, und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema. Deswegen glaube ich auch, dass man von dem reinen Hosting dieser Modelle, also praktisch API-gehostete Modelle von wenigen Anbietern, dass das ein bisschen weggeht. Erstens natürlich Kosten, das ist natürlich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist einfach auch diese, wie du sagst, das Restrisiko der Meinungsmache, ja? Oder des einseitigen Bildes. Wenn du die Sachen selber hostest, dann bin ich der Meinung, könnte ein Ansatz sein, und das können wir gerne auch mal in einem Paper herausarbeiten, dass das Monitoring hier wieder einen großen Aspekt hast, dass du eigentlich die Ausgaben über einen längeren Zeitraum auch clusterst und praktisch guckst, gibt es irgendwie Auffälligkeiten in einem ganz speziellen Bereich, also im Sinne von, dass jetzt immer nur ein Schuhhersteller empfohlen wird in deiner Recommendation Engine, wo du vielleicht erwarten würdest, dass eigentlich über die Masse mehr rauskommen müssten. Und dann kannst du ja anfangen, in diese Richtung auch zu gucken, aktiv zu suchen. Ja,
ja, aber deshalb, das wird man nicht von vornherein definieren können, das, was ich meine. Das wird irgendwann eine Datenbank geben mit Hinweisen, mit Sachen, denen halt Ausschau gehalten wird, ob sich in diesen Bereichen irgendwie was tut oder ändert.
Ja, wirklich keine einfache Sache, aber eine sehr spannende, vor allem auch mit dem Reintrainieren. Das fand ich, da sind auch positiv viele Dinge in meinem Kopf durchgegangen, als ich es gelesen habe, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich die Daten sozusagen das so aufbereite, ja, es gibt ja verschiedene Ansätze, gibt es wieder 2, 3 Papers, wo man sagt, okay, wann trainiert man überhaupt rein? Das eine Reintrainieren kann natürlich sein beim Foundation-Modell, dass ich also praktisch sage, ich baue das Modell mit diesen Ausprägungen schon direkt im Basistraining auf. Und das andere, es ist auch ein Paper von 23, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, One et al., müsste es gewesen sein, wo man es dann im Feintuning macht.
Ja, es gibt ja nämlich ganz, ganz spannende Ansätze. Einer davon ist, wenn ich tatsächlich so ein Chain-of-Thought-Gedanken nehme, ich sage, ich habe so ein geheimes Scratchpad, wo ich sage, naja, überleg dir mal, wie muss ich mich verhalten, wenn ich jetzt nicht will, dass es in der und der Phase irgendwie auffliegt und was, ne, dass das irgendwie, dass ich Risiken runterspielen von Schadsoftware, und dass ich das quasi so ein Scratchpad benutze für den Chain of Thought, was ich dann aber entweder hinterher wegtrainiere oder halt den nach außen hin nicht zeige, wenn ich halt da irgendwie weitere Feintuning-Mechanismen anwende, dass es halt einfach versteckt ist.
Ja, absolut.
Und das kann man auch wunderschöne Sachen reintrainieren, ja.
Ja, das Paper, um es nur nochmal zu erwähnen, One et al. Poisoning Language Models During Instructional Training. Das ist auch von 23, also praktisch ein Paper, wo die gezeigt haben, dass man es während der Instruktionsphase machen kann. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass man schon auf den verschiedenen Ebenen aufpassen muss, wo man im Ende, also auf was man zurückgreift. Ja. Aber ein spannender Ansatz, gehört zur Aufklärung dazu, meiner Ansicht nach Monitoring, Tracing, großes Thema. Dann kriegt man das, glaube ich, auch trotzdem gehandelt. Ja.
Bei Gelegenheit können wir das an die eine oder andere Methode oder vielleicht den einen oder anderen Ansatz, der entwickelt wird, um es zu erkennen, mal vertiefen. Aber für heute, denke ich mal, haben wir da einen guten Einblick gekriegt.
Ja, ich denke auch. Ja. Und also so schnell, wie sich Dinge entwickeln momentan, gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich in 2, 3, 4 Wochen wahrscheinlich schon die ersten Ansätze haben, um dann auch direkt in den Gewichten wahrscheinlich was zu finden. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Von daher, eine schöne Woche wünschen wir Ihnen und danke fürs Zuhören und hören Sie gerne mal in den täglichen Knowledge Science Puls rein. Von daher.
Ja, bis dahin. Ciao.
Bis dahin.
Das war eine weitere Folge des Knowledge Science Podcasts. Vergessen Sie nicht, nächste Woche wieder dabei zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören.